Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Tropische Wirbelstürme auf den Philippinen, Trockenheit und Waldbrände in Australien. Kaum ein Monat vergeht ja ohne Berichterstattung über Wetterkatastrophen und den Klimawandel. Das könnte jetzt auch Medien zum Einlenken zwingen, die lange Zeit das Thema gemieden oder unter den Teppich gekehrt haben. Auch Fernsehsender und Zeitungen aus dem Medienimperium von Rupert Murdoch sind so ein Fall. Reden wir gleich drüber hier bei Medias Res. Vorher schauen wir aber noch einmal auf die Nachwehen der Silvesternacht. Das neue Jahr ist seit einigen Tagen gut gestartet und auch die Eskalationen der Silvesternacht sind größtenteils vergessen. Eine beschäftigt uns aber noch, die Ausschreitung im linksdominierten Leipziger Stadtteil Konnewitz. Während geböllert wurde, kam es dort zu gewalttätigen Auseinandersetzungen der Polizei mit mehreren Unbekannten, die dort Silvester gefeiert haben sollen. Laut ersten Twitter-Meldungen der Polizei wurde ein Beamter dabei sogar so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Er habe das Bewusstsein verloren und, da schob die Leipziger Staatsanwaltschaft nach, sei mittlerweile außerhalb jeglicher Lebensgefahr. Was nach lebensgefährlichem Mordversuch und einem fast toten Journalisten klingt, ist leider nur halb wahr. Der Polizist wurde eigentlich nur leicht am Ohr verletzt. Das haben spätere Recherchen von Journalisten ergeben. Aber da war der mediale Aufschrei und auch die Falschinformation schon in der Welt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei mit Falschmeldungen in den sozialen Medien auffällt. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Markus Engert sprechen. Er ist Senior Reporter bei BuzzFeed News in Deutschland, kennt Leipzig, wohnt dort schon seit vielen Jahren und beschäftigt sich schon seit langem mit Presseberichterstattung von und über die Polizei. Ihn habe ich gefragt, wie Journalisten mit Twitter-Meldungen der Polizei in Zukunft besser umgehen können.
Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was da passiert, nämlich dass eine Pressestelle inzwischen nicht mehr den Komfort hat, den es auch in der guten alten Zeit sozusagen gab mit man wartet, dass jemand anruft, man kann sich rückversichern, man kann am nächsten Tag eine Zusammenfassung rausgeben, es gibt Journalisten, die auf das Polizeifax warten. Das ist vorbei. Wir haben eine Kommunikation in Echtzeit und das bedeutet, dass sich eine Behörde und ihre Kommunikationsabteilung auch mit sozusagen Echtzeitinformationen gegenüber sehen und die mitunter auch richtigstellen müssen. Also da ist eine Anforderungshaltung an die Polizei. Da sind Journalisten, da sind Bürger, da sind Aktivisten, die twittern, die sind vor Ort sozusagen live mit dabei. Jeder hat ein Telefon in der Tasche, jeder ist inzwischen auch Sender, Kommunikator, jeder ist sein eigenes kleines Massenmedium. Und da sitzt jemand in der Polizeibehörde und denkt sich, die Information ist unrichtig oder sogar falsch oder vielleicht vorsätzlich in irgendeine Richtung gedengelt und ich möchte die richtigstellen. Und in dem Moment ist eine Polizei auch mit in einem Geschwindigkeitswettbewerb. Und das ist die neue Lage, vor der wir uns heute sehen. Und die hat leider zur Folge, dass es sehr, sehr, sehr oft inzwischen zu Ungenauigkeiten kommt.
Das heißt, wie sollten Journalisten in dieser neuen sozialen Medienwelt auf Twitter-Meldungen der Polizei reagieren? Sollte da mehr gefiltert werden? Was schlagen Sie vor?
Ich würde zunächst empfehlen, dass man die sozialen Netzwerkauftritte von Polizei nicht mehr als privilegierte Quelle betrachtet. Man muss das vielleicht kurz erklären. Polizei ist, wie Staatsanwaltschaft auch und renommierte Nachrichtenagenturen auch im Journalismus, eine sogenannte privilegierte Quelle. Das bedeutet, wenn ich von dort was erfahre, brauche ich keine zweite Quelle. Ich brauche keine zweite Bestätigung, um das melden zu dürfen. So die ursprüngliche reine Lehre. Ich denke, für soziale Netzwerke sollte das nicht gelten. Die Polizei ist dort einfach viel zu schnell unterwegs, weiß mitunter auch noch nicht alles, möchte kommunizieren, oft auch mit den besten Absichten natürlich. Da kommt es dann dazu, dass die Polizei sozusagen als privilegierte Quelle noch angesehen wird, aber eigentlich so sich nicht mehr verhalten kann, weil sie so schnell ist. Ich würde also empfehlen, wer journalistisch arbeitet und eigentlich auch alle anderen auch, zum Telefon greifen, anrufen, sich das rückbestätigen lassen, zweite Quelle suchen, mit Menschen sprechen, die vor Ort waren, sich nicht darauf verlassen, was in sozialen Netzwerken verbreitet wird.
Sind denn Beamte oder Personen im öffentlichen Dienst in besonderem Maße dazu verpflichtet, wahrheitsgemäß zu informieren?
Naja, also für Behörden gilt schon ein sogenanntes Neutralitätsgebot, auch ein Sachlichkeitsgebot. Das heißt, dass eine Behörde, und nichts anderes haben wir hier vorliegen, auch ein Twitter-Profil einer Polizei ist Behördenkommunikation, für die gilt, dass man nur sachlich und neutral sozusagen informieren darf. Schon an der Frage, dürfen die unterhalten, dürfen die Entertainment machen, scheiden sich zum Beispiel die Geister, streiten sich die Juristen darüber. Die einen sagen, ja, das muss erlaubt sein, der Staat muss sich auch zeigen dürfen, man muss auch im Nachwuchs werben dürfen, der Staat soll sich im demokratischen System zeigen. Die anderen sagen, nein, das hat mit sachlicher und neutraler Information nichts mehr zu tun. Also ich glaube nicht, dass eine Behörde, eine Social-Media-Abteilung der Polizei vorsätzlich falsch kommuniziert. Das liest man jetzt ja auch immer wieder, die dengeln das in irgendeine Richtung, die haben da dann Interesse. Ich glaube, da sitzt niemand und denkt sich aus, wie kann ich das Ding jetzt eskalieren lassen und hochkochen. Aber sie wissen zu gewissen Zeitpunkten eben noch nicht alles. Und da muss man eben mitdenken, dass die Behörde unter Umständen nicht korrekt kommuniziert, nicht weil sie es möchte, sondern weil sie es in dem Moment vielleicht auch nicht besser weiß.
Beobachten Sie denn, dass Polizei aber zunehmend zum Akteur wird und in ihrer Informationspolitik weniger neutral ist als früher?
Ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass die Polizei da ein neutraler Player ist. Die Polizei ist mit Sicherheit ein fairer Player und niemand, der vor Ort irgendwie ein Ziel überspitzt verfolgt, aber neutral ist sie natürlich nicht. Sie wirkt zum Beispiel, das ist auch kein großes Geheimnis, über ihre sozialen Netzwerkprofile auf große Versammlungslagen ein. Da werden Informationen platziert, man möchte das mit steuern, man möchte deeskalieren, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Vorteil von solchen Sachen. Und natürlich haben die Leute, die in den Pressestellen sitzen und in den Social-Media-Abteilungen sitzen, natürlich haben die Themen, von denen sie meinen, die gehören höher gehangen oder niedriger gehangen. Natürlich sind dort Leute, die sammeln Informationen, die sichten Informationen, die bekommen ganz, ganz, ganz viel rein und sortieren dann vor. Also ein neutrales, im Wortsinne ungewichtetes, vollständiges Bild liefern die natürlich nicht. Das ist nichts Bösartiges, das liegt in der Natur der Sache. Die können natürlich nicht alles ungefiltert rausblasen, aber sie sind Gatekeeper und haben insofern natürlich eine Funktion, wie sie eigentlich Journalisten auch haben, selektieren Wichtiges von Unwichtigem trennen, Sachen höher hängen, Sachen niedriger hängen.
Sie beobachten die Informationspolitik der Polizei in den sozialen Medien ja schon länger. Warum kommt es denn immer wieder zu Falschmeldungen der Polizei auf Twitter? Sie sagen jetzt, das ist kein Vorsatz. Würden Sie dann sagen, es handelt sich um mangelhafte Ausbildung?
Die Antwort ist jetzt, glaube ich, ganz unaufregend. Ich glaube, es handelt sich um ganz natürliche menschliche Dinge, die da passieren. Man hat Kollegen vor Ort, die sind in einer Situation, die ist überhitzt. Die geben eine Rückmeldung, dann stille Postprinzip, geht das durch drei Etagen weiter, irgendwann kommt das an und wird weiterverarbeitet. Und so kommt es dann eben, dass man zum Beispiel bei Ende Gelände sagt, da sind 16 Verletzte und dann bei genauer Nachfrage zeigt es sich, es sind nur 4 und davon sogar nur 2 durch Fremdeinwirkung. Oder dass man bei Friedel54 twittert, Lebensgefahr für die Beamten, da wurde Strom auf den Türknauf gelegt und das gab es dann irgendwie nie. Oder am Hambacher Forst, da hieß es ja auch, da gibt es eine lebensgefährliche Falle für Polizisten, das war auch was ganz was anderes. Ich glaube, dass das dieser Geschwindigkeit geschuldet ist und der Tatsache, dass man vor Ort dann eben in sehr aufgeheizten Stimmungen sich befindet, das weitergibt und das dann irgendwie durch Abteilungen in der Pressestelle oder in den sozialen Medien irgendwie verbreitet wird, ohne dass das nachbereitet werden konnte oder verifiziert werden konnte. Also zum Beispiel die Polizei München, die Polizei Berlin, die haben zusammengenommen auf Twitter fast 1 Million Follower. Das ist mehr als die Süddeutsche, die FAZ, das Handelsblatt, die Welt und die Taz zusammen an Auflage haben. Das heißt, die haben eine Wirkmacht und deswegen ist es so wichtig, dass man dort runterkühlt, lieber weniger verbreitet als mehr, sich lieber einen Tag noch nimmt und sagt, ich kann dazu im Moment noch nichts sagen, wir können das so nicht bestätigen oder irgendwas, als dass diese Sachen so überhitzt rausgehen. Aber wie gesagt, ich glaube, boshafter Vorsatz ist es nicht.
Sagt Markus Engert von BuzzFeed News Deutschland über die Berichterstattung zu Konnewitz. Dunkelroter Horizont und wild lodernde Waldfeuer. Das sind die Bilder, die uns seit Tagen aus Australien erreichen. Bilder, die langfristige Folgen haben werden und Bilder, die das Land dazu bringen könnten, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das in Australien lange beiseite geschoben worden ist. Der Klimawandel nämlich. Welche Rolle die australischen Medien dabei spielen, dazu hat sich Klimaforscher Stefan Rahmsdorf bei uns im Programm geäußert.
Die Australier müssen einfach sich auch nochmal mit der Qualität ihrer Medien auseinandersetzen. Ich glaube, das beginnt jetzt auch, dass auch mal direkt gesagt wird, dass zum Beispiel die hauptnationale Zeitung The Australian, auch von Murdoch, hier systematisch die Klimakrise herunterspielt.
Klimaforscher Stefan Rahmsdorf. Bei mir im Studio ist jetzt Medienjournalistin Brigitte Beetz. Frau Beetz, Sie haben sich schon lange mit dem Medientycoon Rupert Murdoch auseinandergesetzt. Stimmt die Analyse von Stefan Rahmsdorf?
Ja, es ist auf jeden Fall das Meinungsmonopol der Murdoch-Presse in Australien. Das verhindert, dass Australien eine Klimapolitik fährt, die diesen Namen verdient. Das bestätigt auch eine lange Recherche, die die New York Times vor circa einem halben Jahr veröffentlicht hat. Rupert Murdoch bestimmt, wer in Australien Premierminister ist und welche Politik dort gemacht wird. Das können wir sehen, wenn wir mal auf den letzten Wahlkampf blicken. Da hat der Labour-Bewerber Bill Shorten sich geweigert, einer Einladung von Rupert Murdoch nachzukommen. Und der hat sich dann gerecht mit einer Negativschlagzeile nach der anderen. Man muss wissen, 3/4 der Zeitung sind in der Hand Murdochs. Dazu kommen private Fernsehsender. Und der einzige wirkliche relevante Konkurrent für Murdoch im Bereich der Meinungsbildung, das ist der Hörfunk der ABC, der Australian Broadcasting Corporation. Das Fernsehen ist leider auch im öffentlichen Bereich relativ boulevardisiert und niemand kann gegen die Ansichten von Rupert Murdoch in Australien öffentlich Politik machen, erfolgreich Politik machen. Und jeder, der das versucht, ist bislang gescheitert. Kennen wir auch aus anderen Ländern, Großbritannien zum Beispiel. Aber man muss sagen, Murdoch ist gar nicht so sehr ideologisch festgelegt. Der unterstützt auch Politiker. Hauptsache, sie helfen ihm ökonomisch. In Großbritannien war das Margaret Thatcher, aber auch Tony Blair.
Sie sagen, er ist nicht ideologisch festgelegt, aber er unterstützt Klimaleugner. Das ist ja auch eine Ideologie.
Das ist richtig. Was da genau dahinter steckt, ist nicht ganz klar. Aber es stehen ja eben auch hier handfeste wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel. In Australien beispielsweise die der mächtigen Kohlelobby. Und auch in den USA unterstützt ja der Murdoch-Sender Fox News die Klimawandelleugner. Vermutlich, weil Murdoch befürchtet, dass mit einer strengeren Klimapolitik auch staatliche Restriktionen der Wirtschaft mehr kommen könnten. Und das möchte er natürlich nicht, aber vielleicht wäre dieser ökonomische Punkt auch der Schlüssel, die Murdoch-Medien dazu zu bringen, diese Haltung eben aufzugeben. In dem Moment, wo Murdoch nämlich merken würde, hier schadet diese Haltung meinem Geschäft, würde er möglicherweise umsteuern.
Stefan Rahmstorf meinte ja, es gebe auch erste Ansätze, dass die Australier sich das Monopol der Murdoch-Presse so nicht mehr lange gefallen lassen würden. Ist da der Wunsch der Vater des Gedankens oder ist da was dran?
Naja, klar, wenn man die brennenden Wälder vor der eigenen Haustür hat, dann überlegt man sich manches neu. Und es gibt ja durchaus Kritik, die nicht erst laut geworden ist, seit in Australien eben die Wälder brennen, auch aus den Redaktionen selber. Beispielsweise hat Rick Morton, damals Redakteur bei der größten landesweiten Tageszeitung The Australian, vor Studenten zugegeben, dass Artikel bei Murdoch-Zeitung ohne Zustimmung der Autoren politisch neu ausgerichtet würden. Aber das ist ihm nicht gut bekommen. Er ist nämlich inzwischen nicht mehr Reporter bei The Australian, obwohl er dort sehr oft die ersten Titelseiten eben bestückt hat. Es gab auch einen Shitstorm der Kollegen. Und man muss natürlich auch wissen, wo will man in Australien sonst als Journalist arbeiten. Und man darf leider auch keine größeren Hoffnungen hegen, dass die Tatsache, dass Murdoch eben bald auch 89 wird im März, nämlich irgendwas langfristig an der Haltung der Murdoch-Presse wird ändern können. Denn sein designierter Nachfolger, das ist sein Sohn Lachlan Murdoch, der gilt als genauso ruppig, rücksichtslos wie sein Vater, ist ein Klimaleugner, ein richtiger Australier, wie man ihn so im Klischee hat, durch und durch. Und so wie es aussieht, wird er den Nachfolgekampf auch für sich entscheiden können.
Medienjournalistin Brigitte Beetz über die Rolle der Murdoch-Medien beim Kampf gegen die Klimapolitik. Wir kommen nach Mosambik. Dort steht die Pressefreiheit in der Verfassung. Staatlicher Druck auf die Medien und Selbstzensur sind trotzdem weit verbreitet. Vanya Budde war für uns in den ländlichen Regionen Mosambiks unterwegs. Dort hat sie Journalisten wie Oswaldo Madede getroffen. Journalisten, die gerne kritischer über Missstände berichten würden, aber nicht können, weil die Regierung ihr Gehalt zahlt.
Interview in glühender Mittagshitze. In der Dorfschule von Mungazi interviewen zwei mosambikanische Reporter einen Deutschen in kurzen Hosen und khakifarbenem T-Shirt. Thomas Volpers ist eigentlich Biologe, normalerweise viele tausend Kilometer weiter nördlich, Naturführer im Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg. Seit einigen Jahren organisiert Volpers aber Trips nach Mosambik. Die Reisenden helfen dabei mit, die Dorfschulen rund um den Nationalpark Banyene im Westen Mosambiks mit Solaranlagen auszustatten.
In this school. What is your expectation?
Licht in der Schule sei wichtig, erklärt Volpers den Journalisten, denn die Eltern der Schüler hätten nur abends Zeit, lesen und schreiben zu lernen. Oswaldo Madede von Televisão de Mosambik und sein Kollege Alfredo José Muyanga von Radio Mosambik sind aus der Küstenstadt Xai-Xai viele Stunden über schlechte Pisten angereist, um über das Projekt zu berichten. Trotzdem ist Oswaldo Madede wie aus dem Ei gepellt. Kein Stäubchen findet sich auf seinem gebügelten T-Shirt oder der blauen Jeans.
Ich persönlich beschäftige mich gerne mit den Folgen des Klimawandels für die Bevölkerung hier draußen in den Dörfern auf dem Land. Soziale Themen liegen mir, aber eigentlich greift der Sender alle Themen auf.
TVM ist ein Regierungssender, erklärt Madede und schiebt sich seine verspiegelte Sonnenbrille auf der Nase zurecht.
When we work, we have to see what we say.
Wir müssen schon überlegen, was wir sagen. Von uns wird erwartet, die Regierung nicht allzu sehr zu kritisieren. die zahlt schließlich unsere Gehälter. Ich wäre gern kritischer und bin es auch, soweit möglich. Leider kann ich aber nicht so weit gehen, wie ich es als Journalist gerne möchte.
Um offen über Missstände in seinem bitterarmen Land, wie zum Beispiel die Korruption oder die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit zu berichten, müsste er zu einem der wenigen unabhängigen Sender wechseln, erklärt der 30-jährige Madede. Doch da sei es sehr schwer reinzukommen. Osvaldo Madede ist verheiratet und zweifacher Vater. Als Journalist in Mosambik verdiene man ungefähr 500 Euro im Monat, sagt er. Auch sein Kollege Alfredo José Muyanga arbeitet für einen Regierungssender. Bei Radio Mosambik berichte er viel über Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel die hohe HIV-Infektionsrate, erzählt Muyanga. AIDS ist hier neben Malaria eine der häufigsten Todesursachen.
Klar ist Mosambik ein sehr schönes Land und wir haben auch viele Ressourcen, Erdgas und Bodenschätze. Ich wünsche mir nur, dass diese Ressourcen der Bevölkerung zugute kämen und wir die Abhängigkeit vom Ausland verringern könnten. Wir müssten zum Beispiel dringend Kapital investieren, um den Tourismus anzukurbeln. Wir haben ja tausende Kilometer schöner Strände, damit alle Mosambikaner davon profitieren können.
Er selbst habe die 12. Klasse abgeschlossen, aber nicht studieren können, weil das zu teuer war, bedauert Alfredo José Muyanga. Eigentlich ist er mit 18 Jahren Berufserfahrung ein alter Hase. Aber
ich würde gerne einen Kurs in Journalismus machen, aber hier in der Provinz Gaza haben wir keine Uni oder ähnliches. Dafür müsste ich nach Maputo, aber das geht nicht, denn ich bin verheiratet und habe eine Frau, die mir alles bedeutet, und drei Töchter, die schönsten Mädchen in ganz Mosambik, die kann ich ja nicht in Shai Shai zurücklassen. Wir brauchen hier in Gaza Fortbildungsmöglichkeiten, weiterführende Schulen, damit wir uns weiterentwickeln können.
Sagt der Journalist Alfredo José Muyanga in einem Bericht von Vanya Budde aus Mosambik. Und zurück nach Deutschland. Der neue Medienstaatsvertrag, der voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres in Kraft treten wird, enthält auch einen Paragraphen, der die Medienaufsicht für die privaten Sender regelt. Bislang war es so, dass sich ein Sender seine Medienaufsicht aussuchen konnte, unabhängig von dem Bundesland, in dem er sitzt. Das soll sich jetzt verändern. Michael Mayer berichtet.
Die Aufsicht über die vielen Veranstalter von Programmen in Fernsehen, Hörfunk und Internet ist in Deutschland über 14 Landesmedienanstalten verteilt. Einer bestimmten Logik folgt das nicht. So ist beispielsweise die Niedersächsische Landesmedienanstalt für RTL und einige Unterprogramme zuständig. RTL 2 ist wiederum in Hessen lizenziert, obwohl die Sender im jeweiligen Bundesland gar nicht ihren Sitz haben. Die Sender konnten sich lange aussuchen, von welcher Medienanstalt sie betreut werden. Doch damit ist nun Schluss, wenn der neue Medienstaatsvertrag kommt. Bei ProSieben hat man vor einigen Wochen den Wechsel von Berlin nach Bayern vollzogen. Die Lizenz lief ohnehin aus und man musste sich neu lizenzieren lassen, betont Annette Kümmel, Senior Vice President bei ProSieben Sat.1 Media. Mit dem Medienstaatsvertrag habe das erstmal nichts zu tun gehabt, aber, so Annette Kümmel, sehr wohl mit dem Landesmedienrecht in Berlin und Brandenburg, das einen sogenannten Sofortvollzug bei medienrechtlichen Beanstandungen vorsieht.
Und das bedeutet, dass wenn wir ein Aufsichtsverfahren haben, was ja durchaus ab und zu vorkommt, dass dann ein Widerspruchsverfahren nicht gilt. Vor allem, dass wenn man sich vor Gerichten dann auseinandersetzt über die Sachfrage, dass dann in der Zeit, in der das Verfahren läuft, quasi die Entscheidung der Medienanstalt bestandskräftig ist und umgesetzt werden muss. Und das führt dazu, wir hatten jetzt gerade einen Fall, dass man 2013 beispielsweise eine Beanstandung bekommt, darf dann nicht mehr ausstrahlen unter diesen Gegebenheiten und bekommt aber 2019 vom Gericht gesagt, diese Beanstandung war nicht rechtens und wir haben 6 Jahre lang einen Beanstandungsbescheid umsetzen müssen, der aber im Endeffekt gar nicht greift. Und das ist ein entscheidender Nachteil, den wir so in Bayern nicht vorfinden.
Im konkreten Fall ging es um die Sendung Unter fremden Decken, eine Doku, in der es um die Suche nach dem besten Sex ging, wie ProSieben die Sendung bewarb. Die Jugendschützer der Medienanstalten waren der Meinung, dieses Format sei zu heftig für 20.15 Uhr. Doch ProSieben klagte erfolgreich dagegen vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Mit der neuen Regelung, dass ein Sender dort lizenziert wird, wo er auch seinen Sitz hat, ist Christian Kuno, stellvertretender Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, durchaus einverstanden.
Das ist eben eine Änderung zur bisherigen Rechtslage, wo die Radio- und Fernsehveranstalter frei wählen konnten, bei welcher Landesmedienanstalt sie sich zulassen. Es gibt eine Ausnahme für sogenannte Altzulassungen, also bestehende Zulassungen sind nicht betroffen. Da haben die Veranstalter nach wie vor die Möglichkeit, eben bei der Medienanstalt zu bleiben, wo sie derzeit lizenziert sind.
Nun ist es allerdings nicht so, dass Entscheidungen bei Verstößen oder Lizenzierungen nur von einer Landesmedienanstalt getroffen werden. Sie werden stets im Gremium aller Medienanstalten diskutiert und abgenickt. Dennoch wird mit der neuen Regelung im Medienstaatsvertrag aber verhindert, dass sich Bundesländer in medienrechtlichen Fragen unterbieten, um etwa neue Ansiedlungen von Sendern zu fördern. Künftig werden aber jene Landesmedienanstalten, die für die großen Ballungsräume wie München, Berlin, Köln, Düsseldorf oder Hamburg zuständig sind, noch mehr zu tun bekommen, denn dort sitzen die meisten großen Rundfunkveranstalter. Was die Lizenzierung neuer Sender betrifft, hätte sich Annette Kümmel von Pro7Sat1 ohnehin eine modernere Lösung im neuen Staatsvertrag gewünscht.
Insbesondere die Fragen rund um Zulassungserfordernisse halten wir für nicht ausreichend novelliert. Und da meine ich jetzt in dem Fall nicht die Frage, Standortmedienanstalt ist zuständig für Lizenzverfahren, sondern die grundsätzliche Frage, sind denn in der modernen Zeit diese Zulassungserfordernisse für große Veranstalter noch notwendig, wenn es auf der anderen Seite viele Bereiche gibt, wo einfach zulassungsfrei auch Rundfunk veranstaltet wird.
In der Debatte um den neuen Medienstaatsvertrag wurde diskutiert, ob künftig nicht eine einfache Anzeige ausreicht, um Rundfunk zu veranstalten und nicht wie bisher ein ganzes Konvolut von Papieren, einschließlich Führungszeugnissen und vielem mehr eingereicht werden muss. Hier hätte sich auch Christian Kuno von der MABB einen größeren Wurf gewünscht, gerade auch im Hinblick darauf, dass auch kleinere Veranstalter wie manche YouTuber künftig wie Rundfunkveranstalter behandelt werden müssen.
Ja, aus unserer Sicht ist die Zulassungspflicht im Jahr 2019 ein Stück weit überholt. Man könnte das strenge Regelungsregime der Rundfunkzulassung ersetzen durch eine sogenannte qualifizierte Anzeige. Das heißt, jeder, der live im Internet streamen möchte, teilt uns das mit, ohne aufwendiges Antragsverfahren. Und wir achten auf die Einhaltung der Werbegrundsätze und des Jugendschutzes und so weiter.
Das sagt Christian Kuno von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg in einem Bericht von Michael Mayer.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Kai Segelken, ich bin Redakteur beim Bergstresser Anzeiger. Also eine Headline lautet: Bensheim investiert knapp 15 Millionen. Dabei nimmt mein Kollege Dirk Rosenberger den Haushalt der Stadt Bensheim für das Jahr 2020 unter die Lupe und dröselt mal so ein bisschen auf, wofür wie viel Geld jeweils ausgegeben wird.
Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort hören Sie dann eine Rezension der Postkolonialismus- und Feminismus-Expertin Mitu Sanyal über das Buch Die drei Leben der Hannah Arendt. Das und gleich mehr im Büchermarkt mit Dina Netz. Am Mikrofon bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.